Deutschlandfunk. Informationen am Abend.
Heute mit Bettina Kleiner, Mikrofon. Guten Abend. Manches scheint in Bewegung geraten dieser Tage, weltpolitisch und in Europa. Ob zum Besseren, muss sich erst zeigen. Während vielerorts noch die Entscheidung in Den Haag diskutiert wurde, gegen einen Hamas-Führer wie auch gegen Israels Premierminister zur gleichen Zeit Haftanträge auszustellen, haben heute mehrere europäische Länder angekündigt, Palästina als Staat anzuerkennen. Was wiederum unterschiedliche Reaktionen nach sich zog, ein Thema gleich. Währenddessen droht der Spitzenkandidat der AfD für die Europawahlen mehr und mehr ins politische Abseits zu geraten. Maximilian Krah erhielt heute ein Auftrittsverbot durch seine eigene Partei. Er selbst zieht sich aus dem AfD-Bundesvorstand zurück. Der französische Rassemblement National von Marine Le Pen möchte mit der AfD nicht mehr in einer gemeinsamen Fraktion im Europäischen Parlament zusammenarbeiten. Auch dazu mehr bei uns. Die Lage in und um Europa war auch Thema beim Treffen der Außenminister Frankreichs, Polens und Deutschlands, dem Weimarer Dreieck. Unser Korrespondent informiert gegen Ende dieser Ausgabe der Informationen am Abend. In der Sendung Hintergrund ab 18.40 Uhr geht es um Fußball. Vor der Europameisterschaft, Titelhoffnungen und Terrorgefahr lautet das Thema dann. Es war dann doch wohl etwas viel Wirbel um den Spitzenkandidaten der AfD, dass die eigene Partei und schließlich auch er selbst sich in gewisser Weise zu Konsequenzen gedrängt sah, zwei Wochen vor den Europawahlen. Jörg Münchenberg schildert, wie es zu den jüngsten Verwerfungen gekommen ist und was sie bedeuten.
Die AfD hat die Notbremse gezogen und ihrem Spitzenkandidaten für die Europawahlen, Maximilian Krah, ein öffentliches Auftrittsverbot verordnet. Zuvor hatte der Bundesvorstand heute Morgen gut eine Stunde beraten. Die anschließende Pressemitteilung fällt jedoch deutlich aus. Zitat: Im Ergebnis wurde ein massiver Schaden für die Partei im laufenden Wahlkampf festgestellt, für den der Spitzenkandidat den Vorwand geliefert hat. Zitat Ende. Krah habe dafür die volle politische Verantwortung übernommen und sein Mandat im Bundesvorstand niedergelegt. Dieser Rückzug, so heißt es weiter, sei von allen ausdrücklich begrüßt worden. Die AfD versucht sich also in der Schadensbegrenzung, nachdem Krah durch ein umstrittenes Interview mit der italienischen Zeitung La Repubblica erneut für Schlagzeilen gesorgt hatte. In diesem Interview hatte der EU-Abgeordnete betont, nicht jeder SS-Mann sei ein Verbrecher gewesen. Nicht zuletzt in Frankreich wurden diese Äußerungen als Verharmlosung der Nazizeit verstanden. Die rechtspopulistische Partei Rassemblement National von Marine Le Pen, derzeit um ein moderateres Image bemüht, zog daraufhin die Konsequenzen und verkündete gestern Abend, die Zusammenarbeit mit der AfD einzustellen. Bislang sind beide Parteien Mitglied in der Fraktion Identität und Demokratie des EU-Parlaments. Die AfD könnte also demnächst ohne Fraktionsstatus dastehen, was wiederum ihre Arbeit im EU-Parlament erheblich erschweren würde. Seit Monaten sorgt Krah immer wieder für Negativschlagzeilen. So war ein enger Mitarbeiter des EU-Abgeordneten wegen des Verdachts der Spionage für China verhaftet worden. Zudem gibt es inzwischen auch Vorermittlungen gegen Krah selbst. Die Staatsanwaltschaft Dresden prüft, ob Geld aus China oder Russland an ihn geflossen ist. Bereits Ende April war Krah deshalb von der AfD-Parteiführung zum Rapport nach Berlin bestellt worden und zeigte sich danach dennoch kämpferisch.
Wenn Sie jetzt aber glauben, das sei das Ende meiner Spitzenkandidatur, dann muss ich Sie enttäuschen. Ich bin und bleibe Spitzenkandidat.
Tatsächlich war zunächst vereinbart worden, dass Krah auf Wahlkampfauftritte verzichten soll. Später nahm er wieder Termine wahr, doch damit soll jetzt zwei Wochen vor der EU-Wahl Schluss sein. Trotzdem bleibt der Spitzenkandidat seiner Partei im Europawahlkampf, der jedoch zunehmend in der Krise steckt. Denn auch Peter Büstron, immerhin Nummer 2 der Europaliste der AfD, wird nach Korruptionsermittlungen vorerst keinen Wahlkampf mehr machen. Beide weisen die gegen sie erhobenen Vorwürfe zurück. Gegen Büstron laufen Ermittlungen wegen des Anfangsverdachts der Bestechlichkeit und der Geldwäsche. Der Bundestagsabgeordnete soll Geld aus Russland angenommen haben. Erst in der letzten Woche hatte der Bundestag deshalb seine Immunität aufgehoben. Bistron kündigte heute an, aus familiären Gründen, wie er sagt, auf weitere Wahlkampfauftritte zu verzichten. Kurz vor der EU-Wahl sind also die zwei wichtigsten Kandidaten der AfD faktisch unsichtbar geworden.
Der Bericht von Jörg Münchenberg aus Berlin und mehr dazu auch in unserem Podcast Der Tag, den Sie seit 17 Uhr online finden in unserer DLF-Audiothek-App. Palästina wird als eigener Staat von einer Mehrheit der Länder in der Welt anerkannt, nicht so von den meisten Staaten Westeuropas, von den USA und Kanada. Die Nahostpolitik ist ein traditionell umstrittenes Feld in der europäischen Politik. Und dies hat auch die heutige Entscheidung Irlands, Spaniens und auch Norwegens verdeutlicht, ebenfalls Palästina als eigenen Staat anzuerkennen. Mehr zu dieser Entwicklung von Andreas Meyer-Feist.
Der Schritt kommt nicht überraschend. Erst vor gut zwei Wochen hatte die UNO-Vollversammlung mit großer Mehrheit dafür gestimmt, Palästina mehr Rechte bei den Sitzungen zu geben. Das verstärkte die Motivation in einigen EU-Staaten, Palästina nun auch diplomatisch anzuerkennen. In Europa geht die Debatte seit Monaten in diese Richtung, allerdings ohne, dass es eine einheitliche Linie gibt. Ein Zauberwort ist aber unbestritten, die Zwei-Staaten-Lösung, ein palästinensischer Staat neben dem israelischen, gleichberechtigt.
From now on, I will not talk about the peace process, but about the two-state-solution process.
Von jetzt an werde er nicht von einem Friedensprozess sprechen, sondern von einer Zwei-Staaten-Lösung, erklärte EU-Chefdiplomat Josep Borrell unlängst in Brüssel. Kommissionschefin Ursula von der Leyen sprach bei ihrem letzten Ägypten-Besuch von einem neuen politischen Horizont.
And this horizon is a two-state-solution.
Der außenpolitische Rahmen, nun eine diplomatische Anerkennung auszusprechen, die mehr ist als nur eine Geste, war schon durch diese Rhetorik für einige EU-Staaten angelegt und wurde dankbar aufgegriffen. Die irische Europaministerin Jennifer McNeill erklärte beim letzten EU-Treffen in Brüssel:
The two-state-solution has always been, the dream has always been the objective.
Die Zwei-Staaten-Lösung sei immer der Traum und das Ziel gewesen. Die norwegische Regierung erklärte jetzt, die Palästinenser hätten ein grundlegendes Recht auf einen eigenen Staat. Sowohl Israel als auch die Palästinenser sollten in Frieden leben, in getrennten Staaten. Die EU-Mitglieder Spanien, Slowenien und Malta planen ebenfalls die Anerkennung Palästinas. Schweden hatte das Land schon vor 10 Jahren anerkannt. Andere EU-Länder sagen aber Nein dazu. Palästinensergebieten fehle es an entscheidenden Voraussetzungen für einen solchen Schritt. Die Grenzen zwischen Israel und Palästinensern seien strittig, das Gebiet zersplittert, der politische Status von Ost-Jerusalem sei ungeklärt. Trotzdem haben schon 139 der 193 UN-Länder Palästina anerkannt. Diejenigen EU-Staaten, die Palästina jetzt anerkennen, befinden sich in illustrer Gesellschaft, darunter Staaten, die Israel das Existenzrecht absprechen und keine Zwei-Staaten-Lösung anstreben wie die EU.
Die Zusammenfassung aus Brüssel von Andreas Meyer-Feist und die Reaktionen in Israel ließen nicht lange auf sich warten. Jan-Christoph Kitzler hat die Einzelheiten.
Nach der angekündigten Anerkennung Palästinas als Staat durch Spanien, Irland und Norwegen hat Israel Botschafter zurückgerufen. Israels Außenminister Katz kritisierte die Entscheidung auf der Plattform X und schrieb, sie sende eine Botschaft an die Palästinenser und die Welt, Terrorismus zahle sich aus. Der Generalsekretär der palästinensischen Befreiungsorganisation PLO al-Sheikh dankte den Ländern für die Anerkennung und sagte, dies sei der Weg zu Stabilität, Sicherheit und Frieden in der Region. Auch in israelischen Medien wird das Thema diskutiert. Eine Expertin im Channel 12 sagte ziemlich unverblümt, die Anerkennung sei Ausdruck von drei Dingen: des politischen Untergangs des Staates Israel unter der Führung von Ministerpräsident Netanyahu, des Fehlens einer Strategie im Gazakrieg und der Tatsache, dass andere Entscheidungen treffen, wenn man es nicht selbst tut. Die palästinensische Terrororganisation Hamas, die Israel am 7. Oktober aus dem Gazastreifen angegriffen hatte, lehnt den Staat Israel ab und will ihn vernichten. Sie ist zerstritten mit der zweiten großen palästinensischen Bewegung, der Fatah unter Mahmoud Abbas, die Israel anerkennt und Teile des Westjordanlandes kontrolliert. Die Fatah führt auch die palästinensische Autonomiebehörde an, die laut den Oslo-Verträgen in den 1990er Jahren der Beginn eines Palästinenserstaates sein sollte, der dann aber nie Wirklichkeit wurde. Die Dachorganisation PLO, die palästinensische Befreiungsorganisation, zu der die Fatah, aber nicht die Hamas gehört, hat Beobachterstatus bei den Vereinten Nationen und wurde dort vor kurzem noch einmal aufgewertet. Genugtuung gibt es auf palästinensischer Seite über den Schritt nicht nur von Seiten der Hamas, die sich ebenfalls geäußert hat. Ramzi Odeh, Generalsekretär einer Kampagne gegen Besatzung und Apartheid, sagte im palästinensischen Radio: Wenn wichtige europäische Staaten in diesen Zeiten den Staat Palästina anerkennen, senden sie eine Botschaft an die ganze Welt, das trotz des Willens Israels zu tun. Früher haben die Europäer und Amerikaner gesagt, sie seien für einen palästinensischen Staat und die Zwei-Staaten-Lösung, aber nur durch Verhandlungen. Heute sind diese Staaten völlig davon überzeugt, dass Israel niemals eine Anerkennung eines palästinensischen Staates will und nicht wollte. Israels Ministerpräsident Netanyahu hatte zuletzt immer wieder betont, er sei stolz darauf, jahrzehntelang einen palästinensischen Staat verhindert zu haben. Tatsächlich hat Israel das Westjordanland bereits 1967 besetzt und dort den Bau von Siedlungen völkerrechtswidrig vorangetrieben. Israelische Siedlungen im Gazastreifen wurden zwar 2005 geräumt, seitdem war der Küstenstreifen aber durch Israel und Ägypten weitgehend abgeriegelt. Nach dem Schritt durch Norwegen, Irland und Spanien kommen aus der israelischen Regierung nun Vorschläge für diverse Strafmaßnahmen gegenüber der palästinensischen Autonomiebehörde. Finanzminister Bezalel Smotrich hat sich unter anderem ausgesprochen für die Genehmigung weiterer Wohneinheiten im Westjordanland, für ein weiteres Einfrieren von Geldern und für eine Einschränkung der Reisefreiheit von PA-Vertretern. Werden diese Vorschläge umgesetzt, dürfte sich die Lage im besetzten Westjordanland weiter verschärfen.
Jan-Christoph Kitzler berichtete aus Tel Aviv, und die Frage der Anerkennung Palästinas ist auch ein Thema in unseren Kommentaren im Deutschlandfunk ab 19.05 Uhr. In der Bundesregierung war man einerseits noch beschäftigt mit der Entscheidung des Internationalen Strafgerichtshofs in Den Haag und was diese für die künftige deutsche Nahostpolitik bedeuten könnte. Zur Frage einer Anerkennung Palästinas gab es dann heute ebenfalls Reaktionen in Berlin. Deutschland ändert hier seine Position nicht. Aus der Hauptstadt berichtet Gudula Geuter.
Anders als Norwegen, Spanien und Irland wird Deutschland derzeit keinen unabhängigen Palästinenserstaat anerkennen.
Ein eigenständiger Staat Palästina bleibt festes Ziel deutscher Außenpolitik.
Betonte zwar einerseits Katrin Deschauer als Sprecherin des Auswärtigen Amtes. Deutschland unterstütze deshalb unter anderem den Aufbau von Institutionen. Aber, so fügte sie hinzu,
es geht um einen politischen Prozess mit dem Ziel einer Zwei-Staaten-Lösung, den die Bundesregierung für dringlich hält.
Ein solcher eigenständiger Staat gehört zur Idee einer Zwei-Staaten-Lösung, sofern der Dialog, so gestand die Außenamtssprecherin, ebenso zu wie der Regierungssprecher, auch derzeit sein möge. Aber
wir sehen keine Alternative.
Was die Entscheidung des Chefanklägers des Internationalen Strafgerichtshofes Karim Khan betrifft, Antrag auf Haftbefehl, unter anderem gegen Israels Ministerpräsident Benjamin Netanyahu zu stellen, so äußert sich die Bundesregierung nicht zum eigentlichen Inhalt. Anders als etwa US-Präsident Joe Biden, der deutliche Kritik geübt hat. Wohl aber hatte das Auswärtige Amt zur Art der Veröffentlichung festgestellt, Zitat, durch die gleichzeitige Beantragung der Haftbefehle gegen die Hamas-Führer auf der einen und die beiden israelischen Amtsträger auf der anderen Seite ist der unzutreffende Eindruck einer Gleichsetzung entstanden. Jedoch wird das Gericht nun sehr unterschiedliche Sachverhalte zu bewerten haben, die der Chefankläger in seinem Antrag ausführlich dargestellt hat. Zitat Ende. Die Außenpolitikerin der Grünen, Deborah Düring, sagte dazu am Morgen im Deutschlandfunk,
dass eine Gleichzeitigkeit nicht eine Gleichsetzung bedeutet.
Kritischer äußerte sich Verteidigungsminister Boris Pistorius, SPD.
Ich habe ehrlich gesagt nicht so richtig viel Verständnis dafür, dass hier zwei derartig ungleiche Sachverhalte miteinander gewissermaßen in eine Akte gepackt werden.
In der Sache allerdings mache das keinen Unterschied, betonte am Morgen der Professor für internationales Strafrecht Kai Ambos, der im NDR gleichzeitig bekräftigte:
Deutschland ist Vertragsstaat des Internationalen Strafgerichtshofs und nicht nur das, wir sind Gründer, wir sind ganz entscheidender Staat in diesem Gremium. Wir haben auch Herrn Kahn übrigens mitgewählt.
Auch das Außenamt hatte zuvor seine Stellungnahme mit der Versicherung begonnen, dass der Internationale Gerichtshof eine elementare Errungenschaft der Weltgemeinschaft sei. Was also, wenn ein Haftbefehl erginge und Benjamin Netanyahu nach Deutschland käme?
Dass uns das in ein echtes Dilemma bringen würde, liegt, glaube ich, auf der Hand.
Sagt dazu der Verteidigungsminister. Von einem Dilemma spricht im Deutschlandfunk auch der FDP-Außenpolitiker Ulrich Lechte und geht noch einen Schritt weiter.
Ich kann mir nicht vorstellen, dass die Bundesrepublik Deutschland einen gewählten Ministerpräsidenten von Israel nicht mehr empfängt.
Am Schluss wird eine Entscheidung getroffen, vom Internationalen Strafgerichtshof. Und dann gilt es, dieses internationale Recht umzusetzen.
Betont dagegen Deborah Düring von den Grünen, die freilich mit Blick auf das mögliche Dilemma von einer hypothetischen Frage spricht. Was heißt das genau? Wie schwer die Antwort offenbar fällt, macht auch Regierungssprecher Steffen Hebestreit deutlich.
Grundsätzlich sind wir Unterstützer des Internationalen Strafgerichtshofes und dabei bleibt es auch.
Also es wird umgesetzt.
Ja, wir halten uns an Recht und Gesetz.
Soweit der Bericht von Gudula Geuter aus Berlin. Und wir schauen auf einen anderen Krisenherd, um nicht zu sagen Kriegsschauplatz, nach Russland. Das russische Militär hat mit Atomübungen nahe der Grenze zur Ukraine begonnen. Florian Kellermann, unser Korrespondent, beobachtet das für uns. Was genau hat es damit auf sich, sollten wir zunächst mal klären vielleicht.
Ja, es geht um taktische Atomwaffen, also Atomwaffen, die lokal eingesetzt werden können und die also nicht die große Schlagkraft haben wie strategische Atomwaffen, die aber eben in einem Krieg eine Entscheidung lokal herbeiführen sollen. Diese Übungen finden statt, doch einige hundert Kilometer entfernt von der Grenze zur Ukraine, aber auf einem Flugplatz oder in der Nähe eines Flugplatz, wo Raketen und Marschflugkörper stationiert sind, die die Ukraine erreichen können und von wo aus die Ukraine auch schon beschossen worden ist, allerdings nicht mit atomaren Sprengköpfen, sondern mit konventionellen. Das Ganze wird also sehr breit dargestellt in den staatlichen und staatsnahen Medien in Russland. Da werden diese Bilder gezeigt, wie die Raketen verladen werden, wie sie auch hochgefahren werden. Und das Ganze soll eben demonstrieren, dass die russische Streitkraft hier mit diesen taktischen Atomwaffen in Bereitschaft ist und wenn nötig eben losschlagen kann. Und das wird eben ja sehr breit demonstriert heute in Russland.
Mhm. Wird breit demonstriert. Die Nukleardrohungen aus Moskau, die es ja immer wieder gegeben hat, sind hierzulande ja auch immer wieder dazu geeignet gewesen, Ängste zu schüren und bei einigen auch die Unterstützung für die Ukraine in Frage zu stellen. Ist das etwas, worauf Moskau in diesem Fall mit diesen Übungen jetzt auch setzt oder was ist der Hintergrund?
Ja, ganz sicher, denn die Ankündigung dieser Atomübung folgte ja auch unmittelbar auf Aussagen westlicher Politiker, zum einen von Emmanuel Macron, des französischen Präsidenten, der gesagt hat, er schließe nicht aus, dass auch französische Truppen irgendwann mal in der Ukraine kämpfen könnten gegen russische Truppen oder zumindest dort eingesetzt werden, vielleicht auch in anderer Weise eingesetzt werden. Und Aussagen aus Großbritannien, dass die Ukraine Waffen, die sie aus Großbritannien bekommt, auch gegen Ziele auf russischem Territorium einsetzen darf. Diese beiden Aussagen kamen Anfang Mai und ziemlich schnell dann die Ankündigung dieser Atomübung, damals noch relativ chaotisch. Man wusste nicht genau, wie und wann das losgehen soll. Also das war offenbar auch eine gewisserweise spontane Reaktion darauf, dass man das also so nicht stehen lassen will und das Atomthema wieder in den Vordergrund rücken will, auch natürlich, weil man weiß, wie das im Westen wahrgenommen wird, wo das eben bestimmte Ängste auslösen kann, obwohl es auch klare Ansagen gibt, zum Beispiel der USA, dass der Einsatz von Atomwaffen nicht ohne Reaktion bleibt, auch solcher taktischen Atomwaffen, die Folgen würden katastrophal sein für die russische Armee, hat zum Beispiel US-Präsident Biden gesagt.
Eine andere Frage hat in den vergangenen Tagen für Verwirrung gesorgt, die Ankündigung Russlands, nämlich Grenzen in der Ostsee verschieben zu wollen. Betroffen davon wären die NATO-Mitglieder Finnland und Litauen. Diese Pläne waren dann wieder ganz schnell von der offiziellen Webseite verschwunden. Die finnische Außenministerin hat dies bereits als eine Form hybrider Kriegsführung gebrandmarkt, zu der auch das bewusste Spiel mit Verwirrung der Öffentlichkeit gehöre. Muss man das so einordnen oder welche anderen Erkenntnisse haben Sie dazu?
Ja, man muss es so einordnen, wenn das tatsächlich nicht einfach irgendwie ein Versehen war, dass dieses Dokument veröffentlicht worden ist. Da geht es darum, dass das russische Verteidigungsministerium sagt, die Koordinaten bestimmter Punkte, geografischer Punkte seien ungenau, die müssten verändert werden, zum Beispiel von russischen Inseln im finnischen Meerbusen. Und wenn diese Koordinaten nach Westen verschoben werden, dann verschiebt sich natürlich auch die Grenze der russischen Territorialgewässer Richtung Finnland, Richtung Richtung Litauen. Und das wäre, wenn das beabsichtigt ist, ist natürlich eine Drohung gegenüber der NATO, gegenüber der EU. So wird es zumindest jetzt auch wahrgenommen, dass Russland hier die Muskeln spielen lässt, dass es zeigt, wozu es fähig ist, wie es eskalieren kann. Allerdings gibt es auch die klare Ansage, wir sollten uns davon jetzt nicht beeindrucken lassen, sowohl vom Außenministerium in Finnland als auch in Litauen. Wir sollten uns keine Angst machen lassen.
Vielen Dank für diese Informationen und Einordnungen an Florian Kellermann. Und wir gehen nach London zu unserer Korrespondentin Christine Heuer, denn es gibt überraschende Nachrichten an diesem Nachmittag. Premierminister Sunak ist dort gerade vor die Presse getreten. Es wurde mit Spannung erwartet, denn es ging noch immer um die Frage, wann das Vereinigte Königreich Parlamentswahlen abhalten werde. Und die Neuigkeit ist nun am 4. Juli. Christine Heuer, wie hat Sunak diese Entscheidung begründet?
Er hat sich bei seinem Statement als Krisenlöser präsentiert, gesagt, dass er Großbritannien in einer schwierigen Weltlage den größtmöglichen Schutz bieten könne. Das ist das Sicherheitsargument. Er hat auf die vielen Krisen der letzten Jahre verwiesen und daran erinnert, wie er als Finanzminister in der Pandemie Wirtschaftshilfen bereitgehalten hat. Das ist das Garantieargument. Er hat gesagt, die Konservativen hätten nicht alles richtig gemacht, aber er wolle das Vertrauen der Wähler gewinnen. Er hat gesagt, Labour habe keinen Plan. Der Wahlkampf hat begonnen, der heiße Wahlkampf. Und ich möchte sagen, es war ein interessantes Bild, denn Rishi Sunak stand im Regen vor 10 Downing Street. Er hat sich wirklich nass regnen lassen. Und im Hintergrund hörte man, während er sprach, laute Musik. Das ist der übliche Protest gegen diese Regierung, wenige Meter vom Regierungssitz entfernt.
Warum gerade jetzt? Welches Kalkül steckt dahinter?
Ich denke, unter allen schlechten Zeitpunkten ist dieser 4. Juli vielleicht der beste. Heute wurde gemeldet, dass die Inflation in Großbritannien auf 2,3% geschrumpft ist. Normalmaß, könnte man sagen. Die Regierung plant erste Flüge nach Ruanda für den Juli. Die Europameisterschaft läuft. Das könnte die Stimmung der Briten heben, je nachdem, wie das Team spielt. Es ist vor den Sommerferien in England, aber während der Schulferien in Schottland. Das kann Labour schaden. Und zuletzt gab es auch schwere Niederlagen. Bei den Kommunalwahlen haben die Tories wahnsinnig schlecht abgeschnitten. Tory-Abgeordnete sind zu Labour übergelaufen. Wenn es so weitergeht, dann verlieren die Tories immer mehr Wähler. Ziel dürfte es also sein, nicht unbedingt zu gewinnen. Das ist eher unwahrscheinlich. Aber den Schaden zu begrenzen. Und dafür scheint der 4. Juli aus Sicht Rishi Sunaks ein ganz guter Termin zu sein.
Wie stehen die Chancen im Augenblick, dass die Tories die Wahlen gewinnen?
So gut wie aussichtslos. Labour führt in den Umfragen stabil mit 20 Prozentpunkten. Die Sozialdemokraten haben gute Chancen in Schottland, weil die SNP dort im Niedergang begriffen ist. Bei der Kommunalwahl hat Labour gezeigt, dass die Partei in verschiedensten Wahlkreisen gewinnen kann. Das nährt die Hoffnung auf einen Sieg in ganz Großbritannien. Die Ausgangslage ist also denkbar schlecht für die Konservativen. Aber es gibt eben keine Anzeichen, dass sie im Herbst besser sein könnte als im Sommer.
Und worauf können die Konservativen hoffen, dass die Chancen von Labour eventuell dann doch wieder in den nächsten Wochen sinken?
Also jeder geht im Moment davon aus, dass der nächste Premierminister Keir Starmer heißt. Aber jetzt beginnt eben der heiße Wahlkampf. Und da wird Labour sicher härter abgeklopft werden als bisher. Das heißt, die Sozialdemokraten könnten Fehler machen. Labour hat auch ein Problem mit seiner Gaza-Politik. Da hat sich Keir Starmer früh nach dem 7. Oktober an die Seite Israels gestellt. Labour hat aber viele muslimische Mitglieder und Wähler, die auf Distanz gegangen sind. Das hat man bei den Kommunalwahlen gemerkt und das könnte man eben jetzt auch bei den Parlamentswahlen am 4. Juli bemerken.
Dieses Datum steht nun also. Wie geht es jetzt zunächst mal weiter in den nächsten Wochen?
Das Unterhaus tagt noch ein paar Tage. Es müssen noch 16 Gesetze verabschiedet werden der Regierung. Man nennt das Wash-up. Darunter ist dieses sehr strenge Anti-Raucher-Gesetz der Regierung. Und dann geht man davon aus, dass das Parlament voraussichtlich nächsten Donnerstag aufgelöst wird und 25 Werktage, wenn man das weiterzählt, ab dann. Das ist der 4.7. Das soll der Wahltag sein.
Also Neuwahlen im Vereinigten Königreich. Am 4. Juli, das ist vor wenigen Minuten von Premierminister Rishi Sunak bekannt gegeben worden. Vielen Dank für die schnellen Informationen und Einordnungen an Christine Heuer in London. Und einige der heute in dieser Sendung angesprochenen Themen dürften eine Rolle gespielt haben beim Treffen der Außenminister Polens, Deutschlands und Frankreichs in Weimar. Das bekannte Weimarer Dreieck, so scheint es, ist wieder da. Die Zusammenarbeit zwischen diesen drei Staaten in der Mitte Europas nach all ihrer Geschichte sollte nach Auffassung vieler Beobachter eigentlich so eine Art Kernzelle der europäischen Zusammenarbeit bilden. Unser Korrespondent Henry Bernhard hat das Treffen heute verfolgt. Worum ging es im Einzelnen?
Es ging um Einzelne natürlich erstmal um das Weimarer Dreieck als solches. Es soll wieder gestärkt werden. Es ist ja schon ziemlich eingeschlafen gewesen in den letzten Jahren. Es kam auch immer darauf an, wie stark die einzelnen Regierungen bereit waren, sich auf diese Kombination einzulassen. Gerade an der polnischen Regierung hing da ja einiges. Jetzt möchte man wieder Impulsgeber, Ideenschmiede für das Europa, für die Europäische Union sein, möchte da vorangehen, möchte sich auch bald wieder stärken, wieder treffen. Und es ist auch eine Weimarer Agenda heute verabschiedet worden von den drei Ministern Stéphane Séjourné, Radoslav Sikorski und Annalena Baerbock. Diese Weimarer Agenda soll drei Felder haben. Erstmal eine Sicherheitsunion. Und da heißt es, Europa müsse ein starker Pfeiler in der NATO sein. Also es geht um keine eigenen europäischen Fähigkeiten, sondern Europa soll stark in der NATO sein. Zweiter Punkt der Weimarer Agenda, man müsse schneller entscheiden. Es müsse der Europäische Auswärtige Dienst müsse gestärkt werden. Die einzelnen auswärtigen Dienste müssten stärker miteinander kommunizieren. Und dann muss es eine One-for-All-Diplomatie geben. Also Europa müsse mit einer Stimme sprechen. Und dann soll es auch noch ein grünes Weimarer Dreieck geben als wirtschaftliche Chance. Das wurde aber nicht weiter ausgeführt, was das denn im Einzelnen bedeuten soll.
Also allgemeine Vorschläge und Initiativen zur Weiterentwicklung Europas. Welche der aktuellen Themen, etwa Anerkennung Palästinas, haben eine Rolle gespielt?
Das wurde ganz am Ende gefragt und da gingen die Meinungen durchaus auseinander. Also der polnische Außenminister Sikorski sagte, Polen Palästina schon seit Jahrzehnten anerkannt und sie seien für eine Zwei-Staaten-Lösung. Von daher würde das ganz gut passen jetzt mit der Initiative von Norwegen, Island und Spanien. Die Initiative des Internationalen Strafgerichts würde Polen unterstützen. Es gäbe zwar noch keine Anklage, aber es gäbe ja auch schon erste Prozessschritte, wie auch gegen Putin. Das wurde so ein bisschen nebeneinander gestellt. Aber die zeitliche Gleichsetzung der Haftbefehle gegen Hamas und Netanyahu sei doch unglücklich. Annalena Baerbock war da etwas dezidierter, die sagte, wir sind natürlich für eine Zwei-Staaten-Lösung als Deutschland, aber jetzt einfache Anerkennung, das würde überhaupt nichts voranbringen, sondern man müsse Verhandlungen in der Region führen, sonst käme man da überhaupt nicht voran. Die Geiseln müssten freikommen, das Sterben in Gaza müsste beendet werden und die Zwei-Staaten-Lösung sei die einzige Lösung für den Frieden aller, aber alle Initiativen, jetzt Anerkennung oder auch Haftbefehle, würden jetzt nichts bringen. Und der französische Außenminister Stéphane Séjourné sagte, Anerkennung sei kein Tabu, aber er sei gegen eine Anerkennung Palästinas als Spielball jetzt, um da irgendwelche politischen Spielchen damit zu spielen.
Also auch da treten doch auch gewisse Unterschiede zutage, Henry Bernhard. Wir haben etwa noch 2 Minuten. Dann lassen Sie uns noch mal auf das Weimarer Dreieck insgesamt schauen. Haben Sie den Eindruck, dass es jetzt wirklich damit vorangeht, dieses Format wiederzubeleben?
Ich denke, da passiert wieder was. Also ich beobachte das ja hier zumindest aus Weimar aus schon 10 Jahre, diese Entwicklung. Und da ist wirklich kaum was passiert. Da haben sich mal niedere Chargen getroffen, muss man sagen. Aber im Großen und Ganzen wurde das Weimarer Dreieck eigentlich schon für tot erklärt. Da kommt wieder Leben rein, habe ich das Gefühl. Und ich habe auch das Gefühl, dass diese drei Länder sich der Verantwortung bewusst sind, diese Verbindung, also von Frankreich, Deutschland, Polen, also West-, Mittel- und Osteuropa, dass das eine Achse ist, die Europa ja doch antreiben kann und stärken kann. Von daher glaube ich schon, dass es jetzt, dass diese Bemühungen ernst zu nehmen sind, dass das Weimarer Dreieck jetzt eine größere EU.
Dazu beigetragen hat ja auch der Regierungswechsel in Polen vor einigen Monaten. Ist denn heute etwas klarer geworden, mit welchen praktischen Konsequenzen und möglicherweise auch weiteren Treffen jetzt in der näheren Zukunft zu rechnen ist?
Man will sich auf jeden Fall bald wieder treffen und da stärker beieinander sein, sich weiter austauschen. Und ein ganz wichtiges Thema war dabei auch mal wieder die russische Desinformation. Das wurde immer wieder betont, dass man da gemeinsam vorgehen müsse. Und gerade die drei Staaten wollen da jetzt kontinuierlich auch zusammenarbeiten.
Vielleicht noch abschließend, wie wird es eigentlich in Weimar selbst wahrgenommen, die Stadt, die diesem Format ja den Namen verliehen hat?
Das ist ganz interessant. Die drei Oberbürgermeister von Paris, Warschau und Weimar haben sich ja auch getroffen, haben sich schon vorher getroffen, sind jetzt auch mit dabei. Und ich glaube, in der Stadt ist es jetzt kein großes Ereignis, denn Weimar hat sehr oft Besuch aus der ganzen Welt. Von daher, wenn hier mal ein paar Politiker und ein bisschen Presse aufläuft, ist das nicht das ganz große Ereignis für die Stadt. Also für die Größe der Stadt ist Weimar immer gewohnt, dass hier große Dinge passieren.
Also Treffen der Außenminister des Weimarer Dreiecks heute, also von Polen, Frankreich und Deutschland. Das waren Einschätzungen und Informationen von unserem Landeskorrespondenten in Thüringen, Henry Bernhard. Vielen Dank dafür. Und es waren Informationen am Abend im Deutschlandfunk an diesem Mittwoch, heute mit Bettina Kleiner Mikrofon. Danke für Ihr Interesse und noch einen schönen Abend.